Deutschlandfunk, Querköpfe.
»1921. Der Erste Weltkrieg liegt 3 Jahre zurück. Der Kaiser ist ins niederländische Exil geflohen. Die Weimarer Demokratie ist eine der modernsten in Europa. Berlin gilt als die Stadt, die niemals schläft und ist Hochburg des deutschen Kabaretts. Hunderte von Cafés, Revue-Theatern, Varietés und Kabarettbühnen versprechen einem lebenshungrigen Publikum aufregende Unterhaltung. Im Oktober öffnet die Wilde Bühne, ein kleines Kellerkabarett, geleitet von einer Frau.
Was auf der ganzen Welt den Männern stets gefällt, das sind gewisse Damen mit Vergangenheit. Die allermeisten Herren, die haben sowas gern, doch möglichst ohne Steuer für die Lustbarkeit. Ich bin die freche Lou, ich komm aus Paris, dem Liebesparadies, wo hübsche Mädchen nicht mit ihren Reizen geizen. Ohlala, und was ich sonst noch kann, weil stundenweit im Umkreis weiß das jeder Mann.
Dieven, Dragkings und die Sösen. Kabarettistinnen in der Weimarer Republik. Eine Sendung von Regina Kusch.
Könnte manches zeigen, oh, bis zum... Nein, ich kann es nicht, ich schäme mich so. Ich bin Lou, die freche Chansonette. Ich schlafe jede Nacht in einem rosa Himmelbett.
Die gefeierte Opernsoubrette Trude Hesterberg hat mit ihrem Kabarett im Theater des Westens eine kulturelle Attraktion geschaffen. 2,5 Jahre lang gilt die Wilde Bühne als die erste Adresse Berlins für politisch-literarisches Kabarett.
Jetzt gehen wir in den Saal. Ich weiß nur, dass es anfangs mal 150 Sitzplätze waren und dann später 300.
Timo Butzmann kennt als Haustechniker im Theater des Westens jeden Winkel und hat dort nach Spuren von Trude Hesterberg und ihrer Wilden Bühne gesucht.
Jetzt stehen wir auf der Bühne, von der Wilden Bühne. Hier hat die Bühnenkante angefangen. Hier stand der Flügel. An der Stelle hier so ungefähr das Publikum. Hier war auch eine Bar, so im Wagner-Stil. Und hier war das große Parsival-Zimmer. Ein Bereich, der zum Restaurant mal gehört hat. Mit Mosaiken. Aus der Nibelungensage. Da hat man sich gerne getroffen. Da stand auch der kleine berühmte Gong von Trude Hesterberg, die immer die Vorstellung sozusagen angegongt hat. Ja. Und es war schon ein gediegenes Publikum. Leute, die ein bisschen über den Tellerrand geguckt haben, auch politisch, oder haben sich auch durch die Texte oder durch die Aufführungen auch einfangen lassen.
Einst dem Feind die Hosen klopfte, der hieß wohl Gustav, der verstoppte die Soldaten, ja die Taten für den Herrscher alles ganz umsonst. Und sie trugen bunte Fahnen und Gewehre, aber vorneweg marschiert vom ganzen Heere eine Trommel, eine Trommel, eine Trommel, Radibimmel, Radibammel, Radibommel. Vom Leibregiment, vom Leibregiment, das ist der König Gustav Lenz. Er haut von einer von den Fetten, liegt er bis mittags in den Betten, doch alleine, denn voll Weine, da verleiht er ungern seine Gunst. Und er trägt im Dienst die Glasienaugen offen, aber innerlich ist er total besoffen. Und er trägt den dicken Bauch wie eine Trommel. Radibimmel, Radibammel, Radibommel. Vom Leibregiment um, Leibregiment um, das sich nach König Gustav nennt.
Der Spottgesang auf das Leibregiment stammt aus der Feder Kurt Tucholskys, der als Theobald Tiger Hausautor in der Wilden Bühne war. Im Kaiserreich waren anzüglicher Humor, provokative Tänze oder politische Satire im Kabarett verboten. Nun lechzte das Publikum nach aufreizenden Darbietungen. Trude Hesterberg, ermutigt von begeisterten Kritiken, die ihr expressionistisches Soubrettentum feierten, wollte den Erfolg der erotischen Pariser Revuen im Quartier Latin auf Berlin übertragen. Ihr erstes Programm war eine Hommage an ihre Heimatstadt und den Milieuzeichner Heinrich Zille. An den Verriss erinnerte sich die Künstlerin noch viele Jahre später.
Es waren gute Leute bei mir. Kurt Gerron hat ein herrliches Chanson, der Mörder von Leo Heller, gesungen. Aber nun den ganzen Abend mit Annemarie Hase und wer da nun alles war, alle berlinisch, ja, das konnte man sich nun einen ganzen Abend wirklich nicht mit anhören. Bei aller Liebe der Berliner zu ihrer Sprache. Und darum kam es, dass die Presse schrieb, liebe Frau Hesterberg, sehr alles sehr tüchtig, sehr nett, sehr lieb, aber machen Sie es anders. Flugs habe ich das auch getan, holte mir den Tucholsky, holte mir Marcellus Schiffer und so bekam das nun seine Note. Die scharfe Pranke Mehrings, der Charme von Tucholsky, der Geist und der Witz von Marcellus Schiffer. Und so rundete sich das Ganze ab und die Chansons waren absolut aggressiv. Es war der Boden dafür, es war die Unzufriedenheit nach dem Ersten Weltkrieg da und wir geißelten alles, was gut und teuer war.
Die wilde Bühne wollte den Blick des Publikums schärfen. Niemand sollte sich noch einmal in blindem Gehorsam für dumm verkaufen lassen. Trude Hesterberg, die nicht nur wegen ihrer roten Haare, die Rote Trude genannt wurde, schmetterte ihre politische Warnung ins Publikum. Walter Mehring, dessen gesamtes Werk von der Kriegsthematik durchzogen ist, schrieb ihr das Chanson Dressur.
Der Zirkus herrscht, der Weltquatsch ist beendigt. Vor dem Dompteure bebt die Kreatur. Wir zeigen euch die Bestie Mensch gebändigt. Zum ersten Mal ein Wunder der Dressur. Es riecht nach Wildnis, hört ihr, wie sie kreischen? Ihr Vive la guerre und immer feste Druck. Die lieben Tierchen möchten sich zerfleischen, doch zittern sie vor meinem Peitschenknuff. Sie knurren Gewalt, halt! Das Tier ward Mensch, der Mensch ward Tier. Wer Phrasen drischt, den dreschen wir. Und das Publikum ringsherum sträubt die Haare. Fanfare bläst tusch. Der Mensch ist gut, ob Christ, ob Jud. Kusch! Alles in Freiheit dressiert. Alles pariert und hart deswegs von rechts bis links. Das Tier ward Mensch, der Mensch ist feig und frisst sich auf mit Krieg und Streik. Sie würden sich zerfetzen nach Noten und Gesetzen und fürchten die Dressur, das ist Kultur!
Also hier habe ich zum Beispiel noch eine alte Anzeige aus der Wilden Bühne. Das neue Programm hat sie das auch genannt. Das ist original. Es gibt hier echt sehr wenig. Druckwerk, da steht alles drauf. Wilde Bühne im Theater des Westens, klar, Kantstraße 12. Die künstlerische Leitung hat Rudi Hesterberg und es gibt keinen Weinzwang. Beginn um 9 Uhr, natürlich abends, nicht vormittags, und Tischbestellungen.
Auf Flohmärkten und in Antiquariaten hat Timo Butzmann Fotos, Programmhefte und Briefe Trude Hesterbergs aufgestöbert und eine Chronik der Wilden Bühne zusammengestellt. Der junge Erich Kästner schrieb als Fabian für Trude Hesterberg. Walter Mehring hatte sie überredet, Bert Brecht in ihrem Theater den ersten Bühnenauftritt zu ermöglichen. Als Kuddeldaddel-Du wurde Joachim Ringelnatz zum Publikumsliebling. Auch Friedrich Holländer, in den 1920er Jahren ein gefragter Theater- und Schlagerkomponist, schrieb für die Wilde Bühne. Für seine erste Frau, die gefragte Schauspielerin und Chansonsängerin Blandine Ebinger, verfasste er die populären Lieder eines armen Mädchens. In denen besang sie mit plärrendem Kinderstimmchen lispelnd das Leben in den Berliner Hinterhöfen.
Wo Mutter wäscht in Vorderhaus, da ist es mir gefliehen. Da lag in die Rossen auf dem Tisch und hat mir angesehen. Frau Wischner ging mal raus was holen. Der Groschen, der lag da. Und plötzlich hatte ich ihm gestohlen. weiß nicht, wie das hier war. Wie bin ich bloß dazu gekommen, dass ich das Geld hab weggenommen? Den Groschen liegt auf meiner Ehre. Den Groschen, unscheinbar und klein. Wenn ich es bloß nicht gewesen wäre, ich kann mal ja nicht mehr viel sehen.
Erich Kästner nannte sie eine rachitische Madonna. Sie war die Stimme des sozialen Elends in Berlin der 20er Jahre.
In ihrer Kabarettanthologie »Frauen sind komisch« hat Iris Schürmann-Mock eigenwillige politische Kabarettistinnen porträtiert, unter ihnen Blandine Ebinger.
Sie hat es so rübergebracht, dass es ihr total abgenommen wurde, dass sie das arme Mädchen war, was eben tatsächlich die schwierige soziale Situation, die Armut, die Verarmung in Berlin auch auf die Bühne gebracht hat. Also von daher sehr politisch. Einerseits für die Rechte der Frauen, andererseits in der Darstellung des Lebensalltags.
Heute Nacht hatte ich so einen schönen Traum. Mir war so leicht und frei. Ich ruhte unter einem Kirschenbaum. Ein Engel war dabei, der sprach, na Lieschen, stimmern uff, ich komm von lieben Jott. Nu brauchst du nicht zu fürchten mehr, ne Strafe oder Spott. Kauf dir ne Kuchenkrümeltüte, dir ist verziehen durch Jottes Jüte. Nu hab ich wieder meine Ehre, nu ist die Welt auch wieder schön. Et war mir eine gute Lehre, nu kann ich wieder unter Leute gehen. Nu kann ich wieder unter Leute gehen.
Vom Schuster bis zum Bankdirektor lockte Trude Hesterbergs Kellertheater ein buntes Publikum aus allen Gesellschaftsschichten an. Die Vorstellungen waren jeden Abend ausverkauft, doch die Inflation ließ die Eintrittspreise ständig schwanken. Ein Ticket kostete an einem Tag 1 Million, am nächsten Tag musste man vielleicht schon 1 Billion oder 1 Trillion dafür hinlegen. Problematisch war vor allem die verlässliche Bezahlung ihrer Stars. Da wurde auch ein warmes Abendessen zur harten Währung.
Es schwankte doch dauernd. Ich konnte doch meinen Leuten gar keine Verträge geben. Und so bin ich auf den Gedanken gekommen, ich zahle sie nach der Höhe der jeweiligen Plätze, die abends verkauft werden. Immer wenn die Zeitungen rauskamen mit dem Börsenbericht, dann wurde das automatisch auf die Plätze umgerechnet. Und so bekamen meine Kinder da, will ich sie nennen, einen merkwürdigen Vertrag. Herr Mehring bekam zum Beispiel 2 Vorderplätze und 1 warmes Abendbrot, ja. Oder Frau Kathe-Kühl bekam 1,5 Plätze in der Mitte und 1 warmes Abendbrot. Und auf dieses warme Abendbrot wurde größten Wert gelegt. Das ist ganz egal, wer das war. Ob das Klabund war oder Max-Hermann Neisse, Herr Geron, Margot Lyon, sie bekamen alle 2 oder 3 oder 1,5 Plätze und das warme Abendbrot. Nur Ringelnatz. Ringelnatz hat einen Ausnahmevertrag. Der verzichtete auf das warme Abendbrot. Dafür wollte er 1 Flasche Wein oder Schnaps haben. Dann sage ich, gut, du bekommst von mir nur immer jeweils nach einer Sache, die du sprichst, 1 Glas Schnaps. Sonst wirst du mir besoffen und dann gibt's Krach im Haus. Und nun sprach sich das in Berlin rum und man strömte also förmlich herbei, um zu sehen, wie dann Ringelnatz nach dem ersten Gedichtchen, was er sprach, sagte, Moment mal, jetzt muss mir meine Frau Direktor erst ein Schnapsglas geben, sonst rede ich nicht weiter. Ging in die Kulisse, mein Arm kam heraus mit einem Schnapsglas, er trank das hurtig herunter und dann ging's weiter.
Kathe-Kühl, die eigentlich Oratoriensängerin werden wollte, bevor sie sich dem Kabarett verschrieb, hat zahlreiche Ringelnatz-Gedichte interpretiert.
Ich hab mal so mit dir geplagt. Du hast in süßen Liebesstunden zu mir mein Bummelchen gesagt. Du warst in meines Lebens auf und ab. Die Rasenbank am Elterngrab. Mein Auge sah den Himmel offen. Du nahmst mir sachte auf den Schoß. Am nächsten Tag warst du besoffen und gingst mit fremden Mädchens los. Und bist retour gekommen, bleich und schlapp von wehen Rasenbank am Elterngrab. Du warst mein schönstes Glück auf Erden, nur du von hinten und von vorn. Mit uns zwei hättet können werden, hättest man leider nicht geworden. Der Blumentopf vor deinem Fenster, der duftet in dein Zimmer rein. Leb wohl, mein liebes Kind, und wenn's da mal dreckig geht, dann denke mein.
Annemarie Haase ist heute fast vergessen. Mit bürgerlichem Namen hieß die jüdische Fabrikantentochter Anita Maria Hirsch. Trude Hesterberg entdeckte schnell ihr kabarettistisches Talent. So war Annemarie Haase in den 20er Jahren auf allen bedeutenden Bühnen präsent und Ringelnatz war überzeugt, dass, außer ihm selbst, nur Annemarie Haase mit ihrer derb-schnodderigen Art seine Gedichte so gut vortragen könnte.
Woher sie kam, wohin sie ging, das habe ich nie erfahren. Sie war ein namenloses Ding von etwa 18 Jahren. Sie küsste selten ungestüm. Dann duftete es wie Parfüm aus ihren keuschen Haaren. Wir spielten nur, wir scherzten nur, wir haben nie gesündigt. Sie leistete mir jeden Schwur und floh dann ungekündigt, entfloh mit meiner goldenen Uhr. Am selben Tag, da ich erfuhr, man habe mich entmündigt. Verschwunden war mein Siegelring beim Spielen oder Scherzen. Sie war ein zarter Schmetterling. Ich werde nie verschmerzen, wie vieles Goldene sie stahl. Das Mädchen mit dem Muttermal zwei Handbreit unterm Herzen.
Nach dem Krieg hofften viele Frauen, dass ihre feministischen Forderungen mit der Einführung des Frauenwahlrechts erfüllt werden würden. In der Kunst wandelte sich das Frauenbild in den 20er Jahren tatsächlich, bestätigt Iris Schürmann-Mock. Doch die gesellschaftliche Rolle von Müttern, Arbeiterinnen, Frauenrechtlerinnen oder auch von Prostituierten änderte sich nicht wirklich.
Frauen hatten das Recht zu wählen, aber die hatten längst nicht das Recht, über ihren Alltag zu bestimmen. Also über Vermögen und so weiter waren ja immer noch die Männer diejenigen, die bestimmt haben. So dass es schon in der Kunst, wozu eben in der Kabarettkunst eben auch eine spezielle Situation gewesen ist, dass Frauen diese Möglichkeiten, die sie hatten, dann genutzt haben und sehr viel alte Rollenbilder abgelegt haben, zusammen mit ihren Korsetts und ihren Perücken und all diesen Dingen, die dann auf einmal auf den Müll geflogen sind.
Es weht durch die ganze Historie ein Zug der Emanzipation. Vom Menschen bis zur Infusorie, überall wieder das Weib auf den Thron. Von den Amazonen bis zur Berliner Range raus ein Ruf wie Donald daher. Was die Männer können, können wir schon lange und vielleicht eine ganze Ecke mehr. Raus mit Männern aus dem Reichstag und raus mit Männern aus dem Landtag und raus mit Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Raus mit Männern aus dem Dasein und raus mit Männern aus dem Hiersein und raus mit Männern aus dem Dortsein. Die müssten längst schon fort sein. Heraus mit Männern aus dem Bau und rinnt in die Dinger mit der Frau. Es liegen in der Wiege und brüllen die zukünftigen Männer ganz klein. Die Amme, die Meisterin im Stillen, flößt die Kraft ihnen schluckweise ein. Von den vielen Flößen aus Flasche, Brust und Becher. Ach, wir dummen Frauen sind ja schuld. Da werden sie immer stärker, da werden sie immer frischer. Na, und reicht doch endlich die Geduld. Raus mit den Männern aus dem Reichstag oder raus mit den Männern aus dem Landtag.
Diesen Gassenhauer hat Friedrich Holländer Claire Waldorf auf den Leib geschrieben. Wie eine Walküre schmetterte sie auf der Bühne diese Hymne der Emanzipation.
Raus mit den Männern aus dem Hiersein und raus mit den Männern aus dem Dortsein. Sie müssten längst schon fort sein. Raus mit den Männern aus dem Bau und rein in die Dinger mit der Frau. Die Männer haben alle Berufe, sind Schutzmann und sind Philosoph. Sie klettern von Stufe zu Stufe. In der Küche stehen wir und sind doof. Sie bekommen Orden, wir bekommen Schmieden. Liebe Kinder, es ist ein Schmach. Ja, sie trauen sich ja, die Politik zu spielen. Aber na, sie ist ja hoch danach. Raus mit Männern aus dem Reichstag. Raus mit Männern aus dem Landtag. Raus mit Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen raus ein Frauenhaus. Raus mit Männern aus dem Dasein. Und raus mit Männern aus dem Hiersein. Und raus mit Männern aus dem Dortsein. Sie müssen längst schon fort sein. Raus mit Männern aus dem Bau. Und rein in die Dinger mit der Frau.
Ich liebe sie absolut. Ich finde diese Frechheit, die sie hatte, diesen Mut, den sie hatte, in der Zeit als Frau Dinge zu tun, die durchaus ungewöhnlich waren. Als 12-jährige Bergarbeitertochter zu sagen, ich möchte lernen. Ich verlasse das Ruhrgebiet, ich gehe nach Hannover, ich werde Gymnasialkurse machen, ich lerne Griechisch. Was für ein Licht muss diese Frau in sich gehabt haben?
Sigrid Grajek ist seit dem 50. Todestag der stimmgewaltigen Diseuse 2007 mit einem Claire-Waldorf-Programm unterwegs.
Und dann zu sagen, jetzt will ich aber Theater machen und einfach loszustratzen und zu sagen, dann schließe ich mich einer Wanderbühne an und da gibt es halt nichts zu essen. Okay, dann ist das so, da trinkt man Kaffee, macht auch satt. Und dann aber zu sagen, so Leute, Berlin ruft mich, um mit dem letzten Geld, um einen kleinen Korbköfferchen mal eben nach Berlin zu fahren, Mutterseelen allein, und zu sagen, gucken wir mal, 1905 war das gewesen, ne? Das ist schon durchaus ungewöhnlich. Also, und die Frau muss man einfach lieben, ne? Also für mich ist sie so eine, ne, unmöglich gibt's nicht.
Vor 100 Jahren war die freche Feministin ein erfolgreicher Star. Claire Waldorf galt als Inbegriff der Berliner Schnauze. Dabei hieß sie eigentlich Clara Wortmann und kam aus Gelsenkirchen. Sie nahm sich jede Freiheit, nach der ihr der Sinn stand. Sie rauchte Zigarren, trug Männerkleidung, sie fluchte wie ein Mann und lebte offen mit einer Frau zusammen. Die Kritik taufte sie Stern von Berlin, während die einfachen Leute sie liebevoll unsere Claire nannten. Mit respektlosen Liedern über selbstgefällige Mannsbilder brachte sie ihr Publikum erfolgreich zum Lachen.
Ich sage es ganz frei, die Zeit ist vorbei, wir spielen nicht mehr Heimchen am Herd. Was Fröbel ihr sagt und Petalozzi ihr klagt, das hat fürs Museum nur Wert. Wir Mädels wollen endlich mal wissen, was los ist. Ob der Nimbus der Männer denn wirklich so groß ist. Bei Muttern zu Haus, da lernt man nie aus. Da kriegen wir den richtigen Bogen nicht raus. Ach nee, ach nee, ach nee. Wenn ein Mädchen sich zu Hause ja nicht rühren kann, ist es schlimmer als Napoleon auf Elba dran. Jeder Falter, der will mal in der Sonne fliegen, will ein Animus kriegen, will mal rinnen ins Vergnie. Denn das ganze Leben ist ein doller Schrof. Und wer nicht mitmacht, ist auf alle Backen doof.
Neben dem Berliner Dialekt wurde vor allem ein Eton-Boy-Anzug Claire Waldorfs Markenzeichen. In dieser Schuluniform britischer Internatszöglinge und einem Zylinder warf sie mit ihrer Reibeisenstimme ihre frechen Gassenhauer ins Publikum. Dabei trug sie Männerkleidung zu Beginn ihrer Karriere 1907 nur deshalb, weil sie kein Geld für teure Abendgarderobe hatte. Obwohl sie Ärger mit den Zensoren des preußischen Polizeipräsidiums bekam, ließ sie sich nicht einschüchtern. Bei ihren Auftritten war sie nicht kokett, wie viele Chansonetten ihrer Zeit. Schon vor dem Ersten Weltkrieg war sie mit ihrer Freundin Olli von Röder zusammengezogen. In den 1920er Jahren gründeten die beiden einen kulturell-politischen Salon zum Gedankenaustausch unter Lesben. Claire Waldoff hat Frauen den Weg für das Tragen von Anzug, Hemd und Krawatte geebnet. Heute spricht man bei so einem Rollenwechsel von Drag Kings. Damals sang sie einfach nur in Bollerhosen mit Schiebermütze Schusterjungenlieder über schöne Frauenbeine und spielte dabei mit ihrer Homosexualität. Das erklärt Sigrid Krajek in ihrem biografischen Programm, wenn sie die Benekes besingt.
Wenn ich durch die Straßen gehe, so mancherlei ich sehe, süße Mädels, holde Frauen, jott wie himmlisch anzuschauen, kleine Händchen, goldenes Haar, die Figur so wunderbar, denk ich im Vorübergehen. Na, das Schönste kann man ja nicht sehen. Das Schönste sind die Benekens, die Benekens, die Benekens, rund und doch so fein, ah, gerade müssen sie sein. Das Schönste sind die Benekens, die Benekens, die Benekens, rund und doch so fein, ah, gerade müssen sie sein. Und am Wannsee dieses Jahr, nee, wie war das wunderbar, so viel hab ich da gesehen, es war auch gleich um mich geschehen, Nacken, Schultern, Busen, Arm, das der liebe Gott erbarm, mein Freund und ich, wir standen blass, du Fritz, die Beine, schöne, was? Das Schönste sind die Benekens, die Benekens, die Benekens, rund und doch so fein, gerade müsste sein. Das Schönste sind die Benekens, die Benekens, die Benekens, rund und doch so fein, gerade müssen sie sein. Nehme ich mir mal eine Frau, dann achte ich darauf genau, dass die schöne Beine hat, na dann werd ich sie nie mehr satt. Wenn mir eins der Herrjott fragt, wie es mir auf der Welt behagt, na dann sag ich glücklich lächelnd noch, Mensch, lieber Jott, du weißt es doch oder etwa nicht, ha? Das Schönste sind die Benekens, die Benekens, die Benekens.
Sie ist in die Figur des Schusterjungen gegangen. Das hat ihr ermöglicht, aus männlicher Perspektive über Frauen zu singen. Und hat damit natürlich noch mal eine Schicht eingewebt. Aber Schusterjunge ist ja noch kein ausgewachsener Kerl sozusagen. Also sie arbeitet da mit einer Jugendlichkeit, wenn sie diese Lieder singt. Also sie hat mit den Rollen gespielt. Und das hat sie von Anfang an gemacht. Sie war ja als junge Frau, war sie so ein Spräkel. Sie war nicht besonders groß, sie war schmal. Und die ersten Kritiken sind so, dass sie auffiel ob ihrer Jungenhaftigkeit. Also ein bisschen vorweggenommen, was dann hinterher in der Mode mit Hosenanzügen und so weiter sich in den 20ern abbildete.
Marlene Dietrich, die als unbekannte Sängerin mit Claire Waldoff auf der Bühne gestanden hatte, etablierte als Hollywood-Star schließlich in den 30er Jahren das öffentliche Tragen von Hosen für Frauen. Sehr erfolgreich war auch das Kabarett Größenwahn am Kurfürstendamm. Ebenfalls von einer Frau gegründet, die provozieren wollte. Die durchsetzungsfähige Schauspielerin Rosa Valetti, die vor revolutionären Ideen nur so sprühte, war nicht nur Direktorin, sondern auch künstlerische Leiterin. Kurt Tucholsky hatte sie überzeugt, dass sie fürs politische Kabarett geschaffen sei.
Der war ja sowieso ein Vielschreiber. Auch gerade eben fürs Kabarett hat er Chansons und Texte geschrieben und war auch gerade mit Rosa Valetti sehr eng in der Zusammenarbeit. Und sie hat ihm die Ehre erwiesen, zu sagen, sie giepert nach seinen Texten und konnte gar nicht erwarten, bis er ihr irgendetwas Neues geschrieben hat. Und er hat das gerne getan.
Mutter, wozu hast du deinen aufgezogen? Hast dich 20 Jahre mit ihm gequält? Wozu ist er dir in deinen Arm geflogen? Und du hast ihm leise was erzählt? Genommen haben für den Graben, Mutter, für den Graben. Junge, kannst du noch an Vater denken? Vater nahm dich oft auf seinen Arm. Und er wollte dir einen Groschen schenken. Und er spielte mit dir Räuber und Gendarm, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Junge, für den Graben.
Rosa Valetti entdeckte auch Käthe Kühl, die eigentlich Oratoriensängerin hatte werden wollen. Statt in Kirchen sang sie nun auf der Kabarettbühne politische Chansons von Mehring, Brecht, Ringelnatz und Tucholsky, der unter anderem seine Rote Melodie für sie geschrieben hat.
Ich war allein, es soll so sein. Mein Sohn musst gegen die Russen, da fuhr man sie wie's liebe Vieh. Zur Front in Omnibussen und da blieb die Weltpost weg. Haho, er lag im Dreck. Die Jahre, sie gingen träg und stumm. Die Haare sind grau vom Baltikum. General, General, wag es nur nicht noch einmal. Es schreien die Toten, denk an die Roten. Sieh dich vor, hör den unterirdischen Chor. Wir rücken näher an, Kanonenmann, vom Grab schieb ab. Ich sah durchs Land ein Weltenbrand. Da weinten tausend Frauen, der Meerschnitt, wir litten mit hunderttausend Grauen. Und wozu Todesangst und Schreck? Haho, für einen Dreck. Die Leiber, sie liegen in der Erd. Wir Weiber, wir sind nun nichts mehr wert. General, General, wag es nur nicht noch einmal. Es schreien die Toten, denk an die Roten. Sieh dich vor, hör der Menschheit ganzen Chor. Wir rücken näher ran, du Knochenmann, im Schreck, komm mit!
Das war Größenwahn und Gertrude Hesterbeck war die wilde Bühne. Die beiden waren ja so die beiden großen Frauen des Kabaretts Anfang der 20er Jahre. Und die Texte, die geschrieben wurden, waren natürlich aus Frauensicht geschrieben. Das ist also sehr bis dahin nicht gehörte Töne. Im Wesentlichen beeindruckt haben mich bei meiner Arbeit die sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten, die auf einmal in unterschiedlichster Funktion hervorgetreten sind und da eben bestimmte verschiedene Nuancen reingebracht haben in das kabarettistische Leben, auch in ihrer Zusammenarbeit mit Männern. Denn als Kabarettleiterinnen haben die ja Männer auch auf ihre Bühne auftreten lassen. Oder sie haben ja nicht nur gesungen und Theater gespielt, sondern sie haben ja auch getanzt. Sie haben die ganz verschiedenen Aspekte des Kabaretts auf die Bühne gebracht. Und ich denke, von daher ist es einfach insgesamt eine große Bereicherung und Erweiterung gewesen.
Valeska Gerd war ausgebildete Tänzerin, Schauspielerin und Pantomimin und vereinigte diese Fähigkeiten in ekstatischem Ausdruckstanz. Ob Baby, alte Jungfer oder Prostituierte, sie tanzte nie zuvor Gesehenes und bezeichnete sich selbst als Hexe. Sie gilt als die Erfinderin des grotesken Tanzes. Valeska Gerd hat, so formuliert es Iris Schürmann-Mock, ihren Körper der Zeit zur Verfügung gestellt.
Sie hat Gefühle getanzt, sie hat auch eine Verkehrsinsel getanzt. Also das war, es war nichts, was sie nicht körperlich umgesetzt hätte. Und eine ihrer stärksten Vorführungen, zum Beispiel der Tod, da ist wirklich Sie ist auf der Bühne vor den Augen des Publikums quasi gestorben. Die Menschen waren fasziniert. Das war total neu und von daher auch sehr begehrt.
Sie berührte ihren Körper und verbog sich dabei orgiastisch. Mit einer klassischen Ballettausbildung im Hintergrund erfand Valeska Gerd immer wieder neue Tanzfiguren. Wo sie auftrat, gab es Skandale. Als sie 1922 in Berlin einen Orgasmus tanzte, rief man im Publikum nach der Polizei. Sie wurde bei Gastspielen von Paris bis Moskau gefeiert und trat ab 1932 in ihrem eigenen Kabarett Kohlkopp auf. Auch Claire Waldorf kümmerte sich nicht um Skandale. Mit ihrer Figur Hannelore vom Hallischen Tor zeichnete sie ein schillerndes Frauenbild, das viele provozierte.
Hannelore trägt ein Smokingkleid und einen bindenden Schlips, trägt ein Monokel jederzeit am Band von Seidenrips. Sie boxt, sie foxt, sie golft, sie steppt und unter uns, ihr sah, sie neppt. Besonders so im Mai. Es hat mir einer anvertraut, sie hat ein Bräutchen und eine Braut. Doch dies bloß nebenbei. Hannelore, Hannelore, schönstes Kind vom Hallischen Tor. Süßes, reizendes Geschöpfchen mit dem schönsten Bubiköpfchen. Keiner unterscheiden kann, ob du Weib bist oder Mann. Hannelore, Hannelore, schönstes Kind vom Hallischen Tor.
Sie raste mit einem Ford Coupé durch die Stadt und studierte für ihre Chansons gemeinsam mit dem befreundeten Maler Heinrich Zille das Berliner Milieu. Sie sang für die Rote Hilfe und veranstaltete Benefizkonzerte für hungernde Arbeiter. Ihre Lieder waren alltagspolitisch. Sie thematisierte Abtreibungen und verurteilte Männer, die ihre Frauen zum Schönheitschirurgen schickten.
Mein Emil, der meckert mir so brechenklötrig an. Mein Emil, der hat keine Schar. Mein Emil, der sagt mir, du, ich bin doch nur dein Mann und ich möchte von die Ehe auch was haben. Ich möchte dir hübscher und niedlicher, mit einem Wort appetitlicher, dann würde ich mir viel mehr amüsieren. Geh zum Doktor, sagt er, lass dir operieren. Ich lass mir nicht die Nase verpatzen, wegen Emi seine unanständige Lust. Ich lass mir nicht das Fett aus der Oberschenkel kratzen, wegen Emi seine unanständige Lust. Wie ich bin, hat ja der Emil schon immer gewusst. Ja, da hätte er mir eben nicht nehmen gemusst. Ich lasse keinen Doktor ran an meine Brust, wen Emil seine unanständige Lust. Die Emma von Meyers ging bei Dr. Feilchenfeld und ließ sich auf hübsch operieren. Die dusselige Emma gab ein Feilchenfeld ihr Gell und nun glaubt sie, kann sie jeden Mann verführen. Man hat ihr vermanscht in der Charité. Sie war schon mies, aber nu erst nö. Nu hat sie nen Bauch wie ein Kerl und Bodex wie ein 16-jähriger Girl. Ich lass mir nicht die Nase verpatzen, wie ein Emil seine unanständige Lust. Ich lass mir nicht das Fett aus der Oberschenkel kratzen, wie ein Emil seine unanständige Lust. Wie ich bin, hat ja der Emil schon immer gewusst. Da hätte er mir eben nicht nehmen gemusst. Ich lasse keinen Doktor ran an meine Brust, wegen Emil seine unanständige Lust. Ich wär doch mein Leben nicht bei so einem Doktor gehen. Ich hab für so einen Blödsinn kein Geld. Ich denk nur immer nach und ich kann es nicht verstehen, dass die Männer so ein vermanschtes Ding gefällt. Aus Liebe ans Messer, da lach ich nur. Ein richtiger Mann sagt, ich will Natur und mach da nicht von selber. Tata, hilft ihm auch die neue Brust nicht auf den Damm. Also ich lass mal nicht die Nase verpatzen, wen Emil seine unanständige Lust. Ich lass mal nicht das Fett aus der Oberschenkel kratzen, wen Emil seine unanständige Lust. Wie ich bin, hat ja der Emil schon immer gewusst. Ja, da hätte er mir eben nicht nehmen. Ich lasse keinen Doktor ran an meine Brust, wegen Emil seine unanständige Lust.
Sigrid Grajek nennt Claire Waldoff die Lady Gaga der 20er Jahre.
Weil Lady Gaga eben auch so einen anderen Ton anschlägt, ne? Also auch auffällig ist, ne? Also weil sie mit diesem Fleischkleid irgendwie aufgetaucht ist oder sich einsetzt für vergewaltigte Frauen. Also auch Dinge tut, die sie nicht muss mit ihrem Bekanntheitsgrad. Also die eben auch ihre Herkunft nicht verleugnet. Auch wenn sie ein Megastar ist, sich einmischt bei Themen und da nicht so ein Bohai drum macht. Und eben, wenn man in Berlin oder in Deutschland Claire gesagt hat, wusste jeder, wer es war. Und wenn man Lady Gaga heute sagt, weiß auch jeder, wer es war. Selbst die älteren Leute haben schon mal Lady Gaga, da haben wir schon mal was gehört.
Der junge Komponist Walter Kollo, Kurt Tucholsky oder Friedrich Holländer schrieben ihr ihre respektlosen Gassenhauer auf den Leib. Aber sie hat auch zahlreiche Texte selbst geschrieben.
Die Menschen heutzutage, die sind alle so nervös. Über jede kleine Kleinigkeit, da werden sie giftig bös. Schimpft einer auf den anderen, dann singe ich voll Humor, damit er nicht mehr schimpfen soll, mein kleines Liedchen vor. Wer schmeißt denn da mit Lehm, der sollte sich was schämen, der sollte auch was anders nehmen als ausgerechnet Lehm.
Im November 1923 hatte ein Kabelbrand große Teile der Wilden Bühne zerstört. Trude Hesterberg gab danach ihren Traum vom eigenen Theater auf und verdingte sich erneut als Operettensolistin. Friedrich Holländer übernahm die Räumlichkeiten und ließ sie jahrelang aufwendig umbauen. Schließlich eröffnete er dort 1931 sein Tingeltangel-Theater, das er in der Tradition der Wilden Bühne weiterführte, bis er 1933 in die USA emigrierte.
Ich habe schon 7 Männer ins kühle Grab gebracht. Erst habe ich mir mit Henna die Haare rot gemacht. Dann wollte ich auch mal blonde, dann waren sie wieder grün. Ich bin die hysterischste Ziege von ganz Berlin. Ich weiß nicht, was ich möchte. Ich möchte nicht, was ich weiß. Im Sommer ist mir frostig, im Winter ist mir heiß. Mensch, bin ich hysterisch. Eben lache ich, bumm's dabei nicht und schon schrei ich wie am Spieß. Ich find's albern, ich find's reizend, bitte sehr, wie finden Sie's? Ich bin krank, ich bin gesund, mal hab ich das, mal hab ich dies. Ich find's albern, ich find's reizend, bitte sehr, wie finden Sie's? Ich find's albern, ich find's reizend, bitte sehr, wie finden Sie's?
1930 war die NSDAP zur zweitstärksten Partei im Reichstag gewählt worden. Ein Jahr später inszenierte Friedrich Holländer in seinem Tingeltangel-Theater die Kabarettrevue Spuk in der Villa Stern. Mit dem Gespenst, das dort sein Unwesen trieb, war natürlich völkisches Gedankengut gemeint. Die Ringelnatz-Interpretin Annemarie Hase brillierte hier mit einem politisch-satirischen Couplet zur Melodie von »Die Liebe hat bunte Flügel« aus Bizets Oper »Carmen«.
Ob es regnet, ob es hagelt, ob es schneit oder ob es blitzt, ob es dämmert, ob es donnert, ob es friert oder ob es schwitzt, ob es schön ist, ob es bewölkt ist, ob es taut oder ob es gießt, ob es rieselt, ob es nieselt, ob du hustest, ob du niest. An allem sind die Juden schuld, die Juden sind an allem schuld. Wieso, warum sind sie dran schuld? Kind, das verstehst du nicht, sie sind dran schuld. Und sieh mich auf, sie sind dran schuld. Die Juden sind und sind und sind dran schuld. Und glaubst es nicht, sind sie dran schuld. An allem, allem sind die Juden schuld.
Jüdische Künstlerinnen wie Annemarie Hase, Rosa Valetti oder Valeska Gerd waren bekannte Größen in der Weimarer Republik. Vor allem Fritzi Massary wurde als Superstar gefeiert. Die Massary, wie sie genannt wurde, galt als Vorbild für moderne Frauen und das nicht nur in modischen Angelegenheiten. Sie sang stets Hauptrollen, auch in der Oskar-Strauß-Revue »Eine Frau, die weiß, was sie will«.
Thank you.
zum Dinner, nachmittags beim 5 o'clock. Von Madame X und Madame U. Am besten ist, man hört den Leuten gar nicht zu. Die hat ihren Mann betrogen, die ist dem Chauffeur gewogen und man urteilt ganz en bloc. Mit Mr. Z ist sie intim, er hat mit ihr etwas und sie hat was mit ihm. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben? Ist sie hübsch, wird man sagen, die muss doch eins haben, die muss doch eins haben, es wär zu dumm. Na und wenn man schon so redet und sie hat keins, na dann ist doch schon viel besser gleich, sie hat eins. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Können Sie mir sagen, warum?
Die moderne Diva widersprach dem Frauenbild der Nazis. Als SA-Banden in Berlin mit antisemitischen Sprechchören eine Aufführung im Metropoltheater störten, verließ die Massari 1932 Deutschland für immer. Für die einst gefeierte und hochbezahlte Sopranistin war das das Ende ihrer Karriere. Auch Valeska Gerd, die als Mrs. Peachum in Brechts Drei-Groschen-Oper internationaler Filmstar geworden war, erhielt in Deutschland Auftrittsverbot. Ihr Tanzstil wurde als entartet geächtet. Sie ging schließlich ins Exil nach New York. Annemarie Hase emigrierte nach London. Rosa Valetti floh nach der Machtübernahme der Nazis im Januar 1933 nach Wien. Einen Monat zuvor hatte in München als Stimme gegen Adolf Hitler ein neues Kabarett eröffnet. Von dieser Eröffnungsnummer gibt es keine Originalaufnahmen, aber sie dürfte ungefähr so geklungen haben, wie Sophie Reuss und Katharina Thalbach sie hier vortragen in Heinrich Breleurs Film Die Manns, ein Jahrhundertroman. Die Schriftstellerin Erika Mann hatte ihr politisches Kabarett zusammen mit ihrem Bruder Klaus, dem befreundeten Musiker Magnus Henning und ihrer Lebensgefährtin, der Schauspielerin Therese Giese, ins Leben gerufen. Ihr Vater Thomas Mann hatte sich den Namen Pfeffermühle ausgedacht. Das Ensemble wollte unterhaltsam die Gefahr von rechts anprangern. Gepfefferter Charme hieß das gut besuchte erste Programm, für das Erika Mann die Texte geschrieben hatte.
Also wir waren indirekt. Wir haben alles gemacht mit Märchen, Parabeln, Gleichnissen aller Art. Wir haben nie einen Namen genannt. Wir haben auch kein Land genannt. Wir waren indirekt. Völlig eindeutig für unser Publikum, aber immer so, dass wir nachweisen konnten, wir haben politisch direkt nichts gesagt.
Ich glaube, dass es wirklich zu meinen größten Erinnerungen gehört, wo ich das Gefühl habe, ich habe etwas getan, was nicht nur in die Luft geblasen war.
So erinnerte sich Therese Giese später. Als selbstgefällige Bürgerin Frau X lamentierte sie, in einen weich gepolsterten Sessel versunken, über die Verantwortung für die Zukunft Deutschlands, der sie sich lieber entziehen wollte.
Wenn wir es nicht hindern, sind wir schnell verloren. Der Vogelstrauß macht große Politik. Den Kopf im Sand bis über beide Ohren. Zwitschert er dumpf, ich bin nicht für den Krieg.
Der Erfolg der Pfeffermühle in Deutschland währte knappe 2 Monate. Danach verfolgten die Nazis die verhassten Geschwister Mann und belegten sie mit Auftrittsverbot. Außerdem fürchtete Therese Giese die nationalsozialistischen Machthaber, weil sie Jüdin war. Das Ensemble emigrierte in die Schweiz und ging auf Tournee im noch nicht von den Nazis besetzten Europa. Als Prinz von Lügenland besang Erika Mann in strahlendem Scheinwerferlicht mit Silberrüstung, schwarzen SS-Hosen und Reitstiefeln die Kunst der Täuschung.
Bei mir daheim im Lügenland darf keiner mehr die Wahrheit reden. Ein buntes Netz von Lügenfäden hält unser großes Reich umspannt. Bei uns ist's hübsch, wir haben's gut. Wir dürfen unsere Feinde morden, verleihen uns selbst die höchsten Orden voll Lügenglanz und Lügenmut.
1935 wurde Erika Mann die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt und auch im Ausland gestalteten sich Auftritte zunehmend unmöglich. Das Kabarettensemble ging nach Amerika, doch der erhoffte Erfolg der Peppermill in New York blieb aus. Erst nach dem Krieg hörte Erika Mann immer wieder, wie wichtig ihr Kabarett für viele Oppositionelle in Deutschland gewesen war.
Diese Menschen haben mir gesagt, weil wir jedes Jahr und immer wieder in ihrer Pfeffermühle waren und weil keine Zeitung und kein Bericht es uns so lebendig, klar und deutlich gemacht hat, was es bedeutet, unter dem Naziregime leben zu müssen. Deshalb sind wir geflohen und deshalb befinden wir uns hier in Sicherheit. Sie können sich vorstellen, wie sehr ich mich gefreut habe.
Heimkehrerinnen, die noch in der Weimarer Republik Sterne am Kabaretthimmel gewesen waren, hatten es nach dem Krieg schwer in Deutschland. Als Valeska Gerd, die Anfang der 50er Jahre in West-Berlin ihr Kabarett Hexenküche eröffnet hatte, dort einen Text vortrug über Ilse Koch, die Aufseherin im Konzentrationslager Buchenwald, wollten das nur wenige Intellektuelle im besiegten Deutschland hören. Annemarie Hase, die aus London in der BBC ein satirisches Exilprogramm gesendet hatte, war 1947 als eine der ersten nach West-Berlin zurückgekehrt. Aber sie konnte nie wieder an ihren Erfolg anknüpfen. Iris Schürmann-Mock bedauert, dass Deutschland mit dem Ende der Weimarer Republik ein enormes künstlerisches Potenzial für immer verloren hat.
Das mich am meisten fasziniert, diese Vielseitigkeit, die sich damals gezeigt hat, dass Frauen eben, ja, es ist, als würde etwas aufspringen, als würde etwas aufgehen. Und gleichzeitig eben die Traurigkeit, die daran liegt, dass es so wenige Jahre später wieder runtergegangen ist. Speziell die Rolle der Frauen, die dann ja auf Mutterkreuz getrimmt wurden. Die 20er Jahre sind so wie so eine Insel, auf der all das stattfinden konnte und dann ist diese Insel untergegangen.
Sigrid Grajek erinnert in ihrer Claire-Waldorf-Revue daran, dass auch der einstige Stern von Berlin nach dem Krieg nur noch wenige Auftritte hatte. Sie lebte verarmt und zurückgezogen mit ihrer Lebensgefährtin Olga von Röder in Bayern. Über 500 Mal hat Grajek ihr Programm inzwischen gespielt und immer wieder kommen Leute, die nichts über Claire-Waldorf wissen.
Für mich ist das Phänomen immer, dass da Leute sitzen, die teilweise ja gar nicht wissen, wo sie da hinkommen. Sie sind neugierig, weil sie zum Beispiel Babylon Berlin gesehen haben oder so und sagen, nee, jetzt wollen wir noch mal so Originaltöne hören. Da gibt's doch eine, die macht da sowas. Ich hatte am Montag zum Beispiel ein junges Ehepaar, die Karten gewonnen haben und überhaupt nicht wussten, auf was sie sich einlassen. Die waren sowas von aus dem Häuschen, weil sozusagen eine Zeit ihnen geschenkt wurde, mit der sie sich noch nicht befasst haben. Und mir persönlich ist einfach dran gelegen, dass dieser Name nicht vergessen wird.
Auch die wilde Bühne kennt heute kaum noch jemand. Timo Butzmann hat sich dafür eingesetzt, dass am Theater des Westens eine Gedenktafel angebracht wurde, die an Trude Hesterberg erinnert. Ihr ehemaliges Kellerkabarett beherbergt heute den Technikeraufenthaltsraum.
Heute stehen hier zwei Waschmaschinen, vier Duschen fürs Arbeitspersonal, für die Techniker, für die Kulissenschieber und für die Beleuchter. Also wenn man sich mal so vorstellt, wer hier alles war. Theo Ling oder Ernst Lubitsch kam zu Besuch, Bertolt Brecht. Und vorne links saß am 7.01.1930 Marlene Dietrich. Wo wir jetzt hier stehen, sie war in der Stadt und hat Friedrich Holländer besucht. Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen. Ja. Die steht zwischen den Spinnen, Berlin nazifrei steht da drauf und denen hätte das wahrscheinlich auch alles gefallen. Man könnte fast denken, es könnte auch ein Spinn von damals sein, ist es aber nicht. Das ist alles jetzt von den Kollegen, die hier arbeiten.
Diven, Drag Kings und die Sösen. Kabarettistinnen in der Weimarer Republik. Eine Sendung von Regina Kusch. Redaktion Fabian Elsässer und Kerstin Janse.